Olli? Micha? Hörst du mich?
Leider schon, ja.
Hör mal die Musik. Ist die geil?
Hashtag Olli Micha. Euer Podcast.
Ja, das ist so ein Thema, das wollte ich jetzt einmal ansprechen. Ich habe mich jetzt wirklich ein paar Folgen lang zurückgehalten. Irgendwie die Musik catcht mich jetzt nicht so. Hast du nicht irgendwie, wo du sagst, sollen wir nicht einfach mal mit Applaus rauskommen? Reicht das nicht aus, dass man sagt, Hashtag Olli Micha? Dann kommt so ein Applaus, sowas wie jetzt. Weil dann denken die Leute, oh, das ist bestimmt live vor Publikum aufgezeichnet. Die sind ja mega, die Jungs, die machen das nochmal eben nebenbei.
Guten Abend,
herzlich willkommen. Hallo.
Super. Das ist Kino im Kopf.
Ja, mit noch jetzt noch Popcorn für 12 Euro und dann hast du einen Fuffi los, ja.
So, dann damit herzlich willkommen in Folge 4 von Hashtag Olli und Micha.
Eine besondere Woche liegt hinter uns. Wir haben das erste Mal richtig gearbeitet seit langem wieder. Micha hat seine ersten Stunden-Interviews geführt bei WDR 5. Ich habe bei WDR 2 gesendet und am Samstag, das haben viele von euch schon per Instagram geschrieben, gab es die große Reunion Olli und Micha zusammen am Samstag bei WDR 2 und es hat sich sehr, sehr schön angefühlt. Im Studio war alles dekoriert von den Kolleginnen und Kollegen dort. Es gab so Schilder mit so Ortsausgangsschilder, Sektor war durchgestrichen und es stand der Westen oben drauf. Und endlich erwachsen und alles Mögliche hing an Schildern da. Jan Malt-Andresen hat mit Conny morgens noch eine Kette aufgehangen. Die Buchstaben waren ein bisschen verdreht. Hurzig Will Kimmen hing da, aber die Geste zählt ja.
Das stimmt. Und für dich ist es gar keine Umgewöhnung, weil du hast dich ja warm gelaufen über die Woche hinweg von Montag bis Freitag in WDR 2. Und du hast es schon gesagt, ich war kurz bei WDR 5. Ich musste mich umgewöhnen, weil bei WDR 5, Herr Briesch, wird gesiezt.
Nein.
Ja. Da ist man einfach noch anständig, Herr Briesch, da sieht man sich. Das könnten wir vielleicht auch für den Samstag übernehmen, aber ansonsten ist es, ich fand das sehr schön, dass das Studio so dekoriert war von den Kolleginnen und Kollegen. Man hat sich direkt willkommen und wie zu Hause gefühlt.
Aber haben Sie auch gedacht, dass das schon ungewohnt ist, dass dann so alles dekoriert ist?
Wer?
Sie.
Ich kenne Sie nicht. Also von daher, ich weiß nicht, was die anderen sagen.
Ich meinte jetzt Sie, Herr Imhoff.
Ich habe es schon verstanden. Du kannst mich gerne wieder duzen, Olli.
Alles klar.
Das kommt so nach all den Jahren. Komm, jetzt nach all den Jahren. Jetzt warten wir noch 3 Jahre ab und dann fangen wir an, uns zu siezen. Das fände ich ganz schön.
Wie war dein Zeitforscher, den du in der letzten Folge erwähnt hast? Du hattest ja gesagt, wir haben ja darüber gesprochen. Das war ja so ein Körpergefühl, das wir hatten, dass die Zeit immer schneller vergeht, dass die Jahre rasen, dass du ziehst gerade noch die Badehose aus, dann fragst du dich schon, scheiße, wo ist mein Weihnachtsgeschenk, mein Karnevalskostüm, was ist eigentlich Ostern? War der Zeitforscher nett?
Der Zeitforscher war sehr nett, das war ein Bayer, der hat sich zugeschaltet aus Freiburg, was man halt so macht, wenn man Bayer ist.
Hat der Zeitforscher keine Zeit gehabt, reinzukommen?
Richtig, der war unterwegs die ganze Zeit. Also der forscht ja wirklich seit 30 Jahren, hat ganz viele Bücher geschrieben, Dr. Mark Wittmann, und es war sehr spannend, was er erzählt hat, weil wir beide haben uns ja noch drüber unterhalten, du hast gesagt, je älter man wird, die Zeit rast, und das hat er tatsächlich bestätigt, dass natürlich mit einer gewissen Routine, die in dein Leben kommt, vergeht die Zeit schneller, weil du alles schon kennst. Also er hat es natürlich wissenschaftlicher erklärt als ich jetzt. Ich versuche das einfach nur kurz zu halten, weil das ist ja kein Wissenschaftspodcast. Mhm. Was ich aber sehr spannend fand, um direkt zur Essenz zu kommen, damit ihr alle was davon habt, wie kann man das Leben sozusagen gefühlt verlängern? Also wie kann man für alles wieder das Gefühl haben, ich habe mehr Zeit? Und da hat er, das war so eine Essenz, das hat er größer und breiter erklärt, hat er gesagt, indem man etwas Neues lernt. Das heißt, wenn du in den Urlaub fährst oder wenn ihr in den Urlaub fahrt, ihr kennt das vielleicht, ihr habt 2 Wochen Urlaub, die ersten Tage sind, wow, krass, was wir alles erleben. Jetzt gehen wir nochmal, jetzt fahren wir in die Stadt, wir sind an dem Strand, du hast das Gefühl, du hast ewig Zeit. Mhm. Und kaum ist die Hälfte des Urlaubs rum, denkst du, die Zeit rast. Wir fahren ja bald wieder nach Hause, ich habe ja gar nichts erlebt.
Ja.
Und wenn du aber zu Hause ankommst und du erzählst deinen Freunden von deinem Urlaub, das ist wie bei so einer Wohnungsbesichtigung, die 30 Quadratmeter werden plötzlich zu 75. Ihr habt das Gefühl, der Urlaub war ja 2 Monate lang, was ich alles erlebt habe. Mhm. Und das ist die Essenz, dass er quasi sagt, wenn du wahnsinnig viele neue Dinge erlebst, die du vorher nicht kanntest, merkst du schon beim Erzählen, das streckt die Zeit unendlich. Was ich alles erlebt habe, plötzlich kommt dir die Zeit, also 5 Tage, 7 Tage, 14 Tage, kommt dir vor, als wären es 2 Monate gewesen. Und der Tipp war, egal wann, egal wie, wir leben ja alle in Routinen, jeden Morgen frühstücken, jeden Abend Abendessen. Andere, wir beide kennen es nicht, werden noch Sport machen dazwischen oder haben Freunde. Immer wieder was Neues lernen, eine neue Sprache lernen, eine neue Sportart lernen, sich was anderes draufbringen und plötzlich hat man das Gefühl, man gewinnt total viel an Zeit.
Finde ich voll, ist voll der gute Impuls. Und wenn ich das vergleiche mit der Woche, die hinter mir liegt, die ja komplett neu war, neue Abläufe, neue Kollegen, Fahrt mit der Bahn mal morgens zur Arbeit, wo man auch mal in Ruhe lesen kann, mittags in der Sonne einfach auf die Straße treten, ohne so kaputt zu sein, kann ich das voll verstehen. Weil wenn ich jetzt überlege, was die letzte Woche los war, es war so viel los, auch in meinem Kopf, dass das total stimmt, dass diese Woche wirkte auf mich jetzt ewig. Es waren jetzt insgesamt mit dem Samstag, den wir gemeinsam verbracht haben, waren das jetzt 6 Tage. Und das wirkt auf mich viel, 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 viel länger. Und ich hatte auch eine Gedächtnisexpertin da, weil du weißt ja, ich bin nicht so gut mit Namen. Ich lerne jemanden kennen, schüttel die Hand und habe den Namen in diesem Moment schon wieder vergessen. Das habe ich schon immer und das war mir unangenehm. Deswegen dachte ich mir, gerade wenn ich jetzt neu in dem Team bin, ich brauche ein bisschen Support, dann habe ich die Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger kennengelernt oder besser gesagt interviewt, weil wir haben sie schon mal für einen Podcast interviewt, wir beide. Und sie hat mir dann auch gesagt, wenn du was Neues lernst zum Beispiel, weil vieles im Studio jetzt mit links geht, was vorher mit rechts ging, das ist so eine Umstellung. Sie sagt, es ist so mega cool fürs Gehirn und das in Kombination jetzt mit diesen neuen Abläufen, die Woche kam mir jetzt ewig vor.
Also dieses Links-Rechts, damit meinst du, dass die Knöpfe quasi vertauscht sind im Vergleich?
Ja, genau.
Also,
einige Abläufe, die vorher mit der rechten Hand waren, sind jetzt mit der linken Hand. Und alleine das, meint sie, wäre super fürs Gehirn. Also ich habe schon meinen Kopfumfang gemessen, er ist locker 3-4 Zentimeter gewachsen.
Wir konnten uns heute gar nicht begrüßen. Olli wusste gar nicht, welche Hand er mir geben soll, die linke oder die rechte. Das war ein bisschen kompliziert. Aber du siehst, im Prinzip ist die Woche real durchgerast, weil du so viele neue Dinge hattest. Aber wenn du jetzt allen davon erzählst, hier im Podcast, hast du das Gefühl, ich kann das erzählen, das ist neu, das. Und plötzlich klingt das wirkt so, als wäre es ein Monat gewesen. Ja. Das fand ich auch total cool, dass er konnte das viel besser in Worte fassen, als ich es kann. Aber plötzlich, ich saß wirklich in diesem Gespräch mit Dr. Marc Wittmann und pling, Licht auf, pling, ach stimmt, ja pling, ah ja, kenne ich auch. Fand ich super. Kann man übrigens nachhören, das ganze Gespräch, nicht?
Stimmt das denn? Also hat er das bestätigt, dass ab einem gewissen Alter, dass diese Zeitraserei, dass das so stimmt oder ist es einfach nur eine Einbildung oder ein Mythos?
Nee, das ist wirklich so, weil du halt einfach letzten Endes sehr viel Routine in deinem Leben hast. Routine verkürzt das Leben, also Routine verkürzen die Zeit, weil du einfach in immer gleiche Prozesse gehst. Ah, Geburtstag, ah, wieder Ostern, ah, wieder Weihnachten, ah, wieder auf Schicht, wieder arbeiten gehen, wieder das, wieder das, wieder das. Und das reduziert so, das quetscht diese Zeit so zusammen. Du hast gar nicht mehr dieses Gefühl von, ja, was soll ich dir erzählen? Jetzt ist die Woche schon wieder rum. Und das so ein Gefühl hattest du ja auch.
Ich verstehe das auch. Deswegen, wir sind auch Leute so glücklich im Job zum Beispiel, die sagen können, ach ja, der Job ist so abwechslungsreich. Das klingt immer so albern, aber im Prinzip ist es ja genau das. Wenn du immer die gleichen Abläufe hast in deinem Job, dann hast du, glaube ich, diese Ermüdung. Und wenn du immer wieder neue Impulse hast, neue Gesichter, neue Abläufe, dann bist du, glaube ich, frischer im Job. Wobei ich diese Woche gehört habe, das war auch ein Thema, dass ein Großteil der Menschen innerlich schon gekündigt hat. Und ich glaube, 17% der Leute, die arbeiten, gehen nur wirklich nur noch hin, haben null Emotionen für ihre Arbeit und gehen nur noch hin, weil sie die Kohle brauchen und haben aber innerlich schon gekündigt, was ich total krass finde. Das hat mir diese Woche ein Berufsfeuerwehrmann erzählt, der total erfolgreich war. In der Finanzbranche war ein typischer Banker, der Traum aller Eltern, ach, der Junge macht eine Ausbildung. Der geht zur Bank, hat eine Banklehre gemacht, danach studiert, Bankbetriebswirt und hat mit Mitte 30 alles hingeschmissen. Hat seinen Job in der Bank gekündigt, obwohl zu Hause eine Frau sitzt mit 2 Kindern, ein Kind ist erst 1 Jahr alt und er kündigt und macht eine Ausbildung zum Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr Essen. Und krass. Das fand ich total krass. Ich habe natürlich versucht, aus ihm rauszukitzeln, ob seine Frau eben irgendwie den Vogel zeigt. Natürlich hat er, der Christian, der war das, hat er sehr nett geantwortet. Nee, meine Frau hat mich alle unterstützt, aber ich finde das schon einen krassen Schritt. Aber er sagt, seine Frau hat ihm gesagt, ich habe lieber einen glücklichen Mann hier zu Hause, der vielleicht ein bisschen weniger Geld hat jetzt für eine Weile, als den Mann, den ich aktuell habe. Und anscheinend war das so unbefriedigend in seinem Job als Banker, dass er gesagt hat, ich mache das jetzt und hat dann mit Mitte 30 eine Ausbildung zum Feuerwehrmann angefangen. Und hat aber gesagt, er war nicht der Jüngste. Es gab sogar Leute, die noch einen Tacken älter waren. Und was ich immer dachte, vielleicht hast du das ja auch oder ihr auch gedacht, wenn man Feuerwehrmann wird, muss man immer eine Lehre gemacht haben. die sowas ist wie Schreiner oder Schlosser, also irgendwie so irgendwie Autoschrauber oder sowas. Das ist mittlerweile anders. Es muss dem Job dienen. Das heißt, man ist mittlerweile wegen Nachwuchsmangel ganz, ganz großzügig, was Jobs angeht. Das heißt, auch ihr, wenn ihr jetzt denkt, ach Gott, mir Job gibt mir auf den Sack.
Ich bin Arzt, ich kenne mich aus mit Spritzen. Ne?
So, dann ran an den Schlauch. Dadurch könnt auch ihr eine Ausbildung machen zum Feuerwehrmann. Das fand ich, das war so ein Moment, den ich total spannend fand diese Woche, dass jemand so einen krassen Neuanfang hinlegt und mit Mitte 30 in einem guten Job als Diplom-Bankfachwirt aufhört und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin nicht glücklich, mich erfüllt dieser Job nicht. Und er hat mir erzählt, dass er einen Fahrradunfall hatte und dann von diesen Rettungssanitätern so cool versorgt wurde, dass er danach diesen Turn hingelegt hat.
Habe ich totalen Respekt vor. Also ich kenne einige Leute, die das gemacht haben, die quasi ihr ganzes Leben hingeschmissen haben. Wobei hingeschmissen ist es ja nicht. Die haben einfach mit ganz viel Mut die Entscheidung gefällt, das hier ist es nicht, das fühle ich nicht. Und die sind wirklich diesen Schritt gegangen und haben es einfach gemacht. Das finde ich, da ziehe ich echt meinen Hut, weil ich finde, das ist so viel, gerade wenn du Familie hast, wenn du noch Kinder hast, keine Ahnung, mit 20, 24 und so weiter, du änderst ja ständig dein Leben. Aber gerade wenn du mal vermeintlich irgendwo angekommen bist, das alles nochmal zu ändern, finde ich total krass. Höchsten Respekt.
Das Coole ist natürlich für ihn als Bankbetriebswirt, kann er, wenn irgendwo ein Haus brennt, für die Versicherung direkt eine neue Finanzierung kalkulieren. Das ist natürlich mega. Und wir haben ihn dann noch mit seinem Ausbilder überrascht, weil ich habe ihn gefragt, kannst du denn irgendwie irgendwas nicht so gut vielleicht? Kannst du auch mal ein bisschen locker sein in deinem Job? Meint er, ja, geht so eigentlich schon. Aber dein Ausbilder hat dann direkt danach so heimlich am Telefon mitgehört und gesagt dann so, pass mal auf, er kann nie alle Fünfe gerade sein lassen. Er ist ein total Korrekter, da muss er noch ein bisschen lockerer werden. Das fand ich echt eine krasse Begegnung, dass jemand sowas macht.
Da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht tun das ja auch einige von euch. Ich meine, ihr könnt uns das gerne mal schreiben, wenn ihr das auch gemacht habt. Wenn ihr gesagt habt, keine Ahnung, ihr wart Chefchirurg an irgendeiner Klinik und seid jetzt Bäcker. Weil ihr gesagt habt, keiner backt richtiges Brot. Ich mache das jetzt in meiner Backstube.
Oder umgekehrt. So ihr seid Bäcker und jetzt. Seid jetzt Chefchirurg nach 2 Jahren, weil ihr dachtet, komm, backen.
Mit Messer.
Ich möchte mal länger schlafen, genau.
Ja, aber für uns war das ehrlicherweise, muss man sagen, auch ein bisschen so, ne? Nicht, dass wir uns nicht wohlgefühlt haben bei unserem alten Arbeitgeber, sondern einfach dieses, das hatten wir euch ja ganz am Anfang erzählt, dass dieses ständige frühe Aufstehen, das macht einen einfach irgendwann mürbe. Egal wie viel Spaß es uns gemacht hat und dieser Schritt raus aus diesem frühen Aufstehen, man ist da schon erstmal ein bisschen lost, dass man sich denkt, krass, das haben wir beide jetzt so lange gemacht und jetzt, oh Gott, was kommt jetzt alles? Und tatsächlich rettet uns da ehrlicherweise, also ich denke, dir geht's auch so, dieses viele Neue, was da kommt, auch wenn es sehr herausfordernd ist, weil man kennt ganz vieles nicht, man muss sich an vieles wieder rantasten, ob das in unserem Job halt so technische Sachen sind, du lernst ganz viele neue Menschen kennen. Aber irgendwie, ich finde diesen, wenn man den Schritt mal gemacht hat, ist das total beflügelnd.
Berufsfeuerwehr Essen war das übrigens. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Die Wache natürlich, die hört immer unseren Podcast, schon seit 3, 4 Jahren sind die dabei.
Ja, Podcast hört man woanders, da werden die Pakete noch geliefert.
Ja, Podcast. Ja, Grüße gehen auch da raus an die Post.
Hashtag Olli Micha, euer Podcast.
Ja, vielen Dank auch an viele von euch, die Nachrichten geschrieben haben zum Samstag, die sich die Sendung angehört haben auf WDR2, die das irgendwie gefeiert haben. Wie lange waren wir nicht zusammen? 4 Wochen?
Locker 4 Wochen. Also es waren 4 Wochen, waren es bestimmt. Also es kam mir vor mir 5, aber es waren 4. Ich habe jetzt nochmal geguckt, am 20. März war die letzte Show und jetzt ist ja am 18. war jetzt wieder die erste Show. Und also ich war aufgeregt wie so ein kleines Kind. Also es war schon ein Abenteuer, finde ich.
Ja, hat man gemerkt. Du warst die ganze Woche
ganz
hibbelig.
Das hast du gemerkt, trotz deines Klos im Hals, oder was?
Ja, ich habe so mit dem Klos gekämpft, dass ich dir nur kurz sehen konnte, dass du da irgendwie mitzickelst. Und die Staus immer lesen ist natürlich eine ganz neue Nummer, wenn man das ewig nie gemacht hat. Ich kenne jetzt dann doch alle Autobahnausfahrten und hat es Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, 10 Taschentücher habe ich gebraucht. Ich habe Olli mal die Stirn abgetupft, aber irgendwann, man muss auch dieses Dankeschön an euch, man sagt sowas so schnell, aber es ist wirklich ernst gemeint, weil ihr uns da echt in diesen Samstag getragen habt, weil ihr habt wirklich so viele von euch haben geschrieben und ihr habt euch so gefreut, dass ihr uns wieder im Radio hört und letzten Endes, Olli, ich denke, unsere Aufgabe ist klar, wir machen jetzt in Zukunft wirklich den Samstag zum besten Tag der Woche.
Sehr gerne, also bis Sommer auf jeden Fall. Dann brauche ich mal eine Pause wieder von dir.
Du brauchst ganz schön viele Pausen.
und auch vom Samstag.
Ach so.
Aber insgesamt wird das cool. Und ich glaube, dass wer noch nicht dazugestoßen ist, auch da bitte den Samstag demnächst freiräumen ab 9 Uhr.
Und diese Woche gab es eine Premiere. Das hatten wir ja in der letzten Folge von Hashtag Olli Micha ja thematisiert. Wir beide haben zum ersten Mal in Konkurrenz gesendet. Also am Dienstagvormittag, als ich da saß mit meinem Zeitforscher, hast du dich unterhalten mit einem fantastischen Mann.
Ja, ich habe mich mit einem Viertel von den Fantastischen Vier unterhalten. Und zwar mit Thomas D. habe ich eine Stunde zusammengesessen. Und Grüße gehen raus an dieser Stelle natürlich.
Grüße.
Grüße. Es war ein sehr toller Talk, weil Thomas D. natürlich extrem aufgeregt war, wie wir sein neues Album finden, das seit Freitag draußen ist. Neocortex heißt das Album. Und Neocortex ist ein, weißt du es?
Irgendwas vom Hirn.
Ist ein Teil der Großhirnrinde.
Großhirnrinde hätte man auch sagen können zu dem Album.
Haben ihm auch gesagt. Da hat er gesagt, scheiße, ist er nicht drauf gekommen. Nächstes Mal ruft er vorher an, wenn er einen Albumtitel sucht. Aber hat 13 Jahre gebraucht, um das fertig zu kriegen, das Album.
Ist
hat
nicht
ewig,
dein Ernst.
Halt, ja, hat ewig gesammelt. Alleine der Song Kurz zu mir, den müsst ihr euch mal anhören. Den hast du auch schon gehört und hast gesagt, dass du den total toll findest.
Ja, ich finde es total toll, weil er letzten Endes seine Vita in einen Song gepackt hat. Er erzählt sein Leben und macht das, ich finde, so virtuos, weil wenn ihr euch mal überlegt, euer ganzes Leben bis jetzt in einen Song von maximal 5 Minuten packen zu müssen und weise Worte dafür wählen zu müssen, das hat er mega hingekriegt. Und ich finde in dem Song auch so ein paar Moves ganz smart, dass er einfach sagt, ich erspare euch mal das Kapitel Fanta 4. Das ist ein anderes Thema, das kennt ihr ja. Mhm. Und dass er dann halt auch so Erlebnisse wie, ich glaube, der hat den Tsunami erlebt, ne?
Das genau, den so. Tsunami damals erlebt, man war das 2001 mit seiner Familie und das ist Teil des Songs und wir haben das im Studio gehört, total laut und dann stand auch, glaube ich, der Manager stand da mit dabei und wir standen da so und haben dann so das so gespürt, weil das hört man, wenn man den Song so oberflächlich nur hört, eben nebenbei merkt man das gar nicht, aber in dieser Stelle, wo er über den Tsunami spricht, in diesem Song, baut sich im Hintergrund dieser Song so auf, der kriegt so einen richtigen Höhepunkt und kriege jetzt so schon Gänsehaut, wenn ich drüber rede, genau wie eine Welle, die auf einen zurast und dieser Song ist total gut, er hat eigentlich keine Hook, also keinen klassischen Refrain, der so in der Mitte ist, der immer gleich ist, sondern der Refrain ist einfach nur, damn! Und dann geht's weiter. Hm. Aber der Song, also das ist die Empfehlung nach dem Podcast, bitte jetzt nicht abbrechen, ne? Nicht wieder jetzt so kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Nach dem Podcast das Album von Thomas D. anhören, Neocortex, weil es wirklich, ich finde, es hat einen total guten Flow. Es ist ein bisschen so Oldschool-Hip-Hop, weil es sind auch so ein paar Beats von Tomilla dabei. Mhm. Aber ich finde, es ist ein richtig gutes Album. Gut, da ist auch ein Song drauf mit Reinhard May. Den, so ein Duett, den hat er auch gefragt, hat sich gar nicht getraut, Reinhard May zu fragen als Singer, Songwriter, als Liedermacher. Der Song heißt Federleicht, den habe ich auch gehört. Aber auch selbst der, wo man sagt, ach, Reinhard May und Thomas D., passt das? Selbst diesen Song fand ich irgendwie, der hat irgendwie was ganz Melancholisches. Also dieses Album ist gut, hat mir total gut gefallen und den müsst ihr euch anhören, ist eine Empfehlung.
Ja, es ist im Moment noch gesperrt, also es lohnt sich auch gar nicht zu gucken, ob ihr reinhören könnt. Wir geben das gleich wieder frei und dann könnt ihr das hören. Ich finde es auch gut, Reinhard May nach Über den Wolken nach Federleicht zu fragen. Das wäre eigentlich ein ganz guter Move. Und was ich auch super finde, ich war ja auch bei dem Fanta 4-Konzert in Köln und da ist Thomas auch rausgestochen. Also die Fanta 4, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden, was die drauf haben. Aber irgendwie, ich finde, er ist halt so der... Weil wir uns immer so bezeichnen als der Volks-Olli und der Weltschmerz-Micha. Für mich ist er so der Weltschmerz-Micha. Und er hat es auch auf dem Konzert gezeigt. Da hat er ganz offen erzählt, dass ein paar Tage vor diesem Konzert ein sehr guter Freund von ihm gestorben wäre. Und dann hat er dem einen Song gewidmet und das war mucksmäuschenstill. Und die Leute standen davor, hatten Gänsehaut. Und das war, fand ich, total ergreifend, weil du hast vorher so ein, zwei Fun-Nummern irgendwie von Fanta 4 und dann geht Thomas D. nach vorne und du hast so diesen... ja, magischen Moment und alle sind total berührt und jeder kann mit dieser Geschichte was anfangen.
Das finde ich auch.
Laden wir mal Thomas D. zu uns in den Podcast ein, nachdem wir so viel über ihn gesprochen haben.
Du, klar, du, alles logisch. Ja. Aber du, das, was du sagst, wie hast du sie denn empfunden auf der Bühne? Also haben die, weil die geben ja schon, die wollen ja schon noch eine Party machen. Es ist ja jetzt keine Altherrenmannschaft, die jetzt da steht und
naja, keine Ahnung. Naja, Skudo ist auch dabei, ne? Also das ist schon...
die das dann so runterspielt, ne? Die machen das ja schon... Es soll ja schon noch knallen, ne?
Ja, es knallt auch. Also du merkst halt, das ist ein bisschen so wie wir beide, wir sind ja jetzt auch nicht die Sportlichsten. Also du merkst dann, Michael, also Smudo, merkst du dann schon an, ui, das ist ganz schön weiter Weg von links nach rechts auf der Bühne. Aber das ist so, das tut dem keinen Abbruch. Und ja, weil du auch gesagt hast, ich meine, Tom Miller hat da das Warm-up gemacht und das ist halt so die Größe der ich sag mal, End-90er, 2000er und so weiter. Aber das hat ja nichts von dem Reiz verloren, weil ich glaube, auch viele der Leute, die da hingegangen sind, die verbinden halt auch einfach was mit der Zeit. Das ist ja wie wenn du heute irgendwie Sarah Larsson hörst aus den 2000ern, wenn du den Song damals irgendwie erlebt hast im Urlaub und so weiter, du bist ja sofort wieder da, was die Zeit angeht. Und ich glaube aber bei diesem Konzert war glaube ich schon klar oder es lag in der Luft oder es war schon klar, dass die aufhören. Hat Thomas T. gesagt, warum die Fanta 4 aufhören?
Habe ich ihn natürlich gefragt, weil es gibt ja so eine Art Fanta-Gesetz, was er mal in die auf den Weg gebracht hat. Das heißt, die Band hört niemals auf und wenn einer aus der Band sagt, wir wollen aufhören, dann wird er sofort durch einen besseren und schöneren ersetzt. Dann habe ich ihn gefragt, wer wird denn der neue Smudo? Und da hat er nur gelacht und gesagt,
Smudo.
Ja, Smudo, Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, sorry.
Er kennt uns, wir machen nur einen Scherz, ist alles gut. So, und er sagte, er hat großen Wert darauf gelegt, dass das Touren nicht mehr so geht. Die machen jetzt nochmal der letzte Bus, diese große Abschiedstour, wo er auch sagt, da sind sie auch teilweise wirklich 4-5 Tage, einen ganzen Monat unterwegs und wirklich Konzert auf Konzert. Aber er sagt, das ist in dem Pensum nicht mehr machbar. Und deswegen, ich konnte nicht rausfinden, trotz meines journalistischen Fragenstelltalents, wer jetzt so den Ausschlag gegeben hat, ob es irgendwie Streit darum gab, aber die Band an sich, das habe ich so rausgehört, hat er auch gesagt in dem Gespräch, die Band löst sich jetzt nicht auf. Die Band gibt's weiter, aber sie wollen einfach nicht mehr dieses Touren machen, so, keine Ahnung, Nightliner und du bist von der Family ewig weg und bist dann irgendwann total gerädert. Ich glaube, das kann ich verstehen, deswegen habe ich auch gefragt, wie wirken die auf der Bühne, weil Hip-Hop ist ja was anderes, als wenn du, keine Ahnung, Nickelback bist. Das kannst du in 50 Jahren noch so runterspielen.
Auf dem Barhocker, ne?
Genau die Nummer. Genau. Auf dem Barhocker und der andere so einen ganz grauen Rauschebart und dann machst du das so und hast immer noch Würde. Hip-Hop ist ja was anderes. Deswegen, weil ich die letzte Tour nicht gesehen habe, habe ich das Gefühl, du willst natürlich dann auch, wenn du so im Spagat und im Spargelschritt über die Bühne gehst, so. Das hat ja ab einem gewissen Alter was, und das hat er auch so durchblicken lassen. Er hat gesagt, wenn die Band 40 Jahre alt wird, sind die über 60. Und irgendwann haben glaube ich, alle das Gespür, ist es nicht mehr so ganz cool. Das habe ich so, war auch so mein Gespür. Und deswegen wird, glaube ich, diese Tour schon die letzte sein. Keine Ahnung, ob es danach noch weitere Alben gibt. Aber ich habe ihm gesagt, er hat ja jetzt sein Alternativprojekt. Er hat ja jetzt wieder ein Soloalbum rausgebracht. Vielleicht macht er eigentlich da weiter. Aber es wird, glaube ich, wir sollten uns das da oder ihr auch, die Fanta 4 da nochmal angucken. Ich glaube, das wird dann der letzte Showdown einer großen Band.
Ich glaube auch, dass du als Musiker, die sind ja groß geworden in der Zeit, als Musik einen Wert hatte. Und ich finde, wir leben ja jetzt in der Zeit, wo Musik durchgewischt und weggeklickt wird. Und ich glaube, dass, also ich finde, Musik machen macht. Wie sage ich das jetzt? Ich will dir gar nicht sagen, macht keinen Spaß mehr, weil das Musikmachen macht Spaß, aber das Musik quasi.
Das Geschäft macht drumherum keinen Spaß.
Das Geschäft macht keinen Spaß, das die Musik zu den Leuten zu bringen. Ich habe ja vor 13 Jahren bin ich ausgestiegen aus diesem Musikmachen. Da habe ich mit Mus-T tatsächlich zusammengearbeitet. Und da war das wirklich noch so, da hat man sich ganz viele Gedanken gemacht und ganz perfektionistisch 25 Mal die Version, die man rausbringen möchte, hin und her geschoben. Dann wurde das auf Vinyl gepresst, dann gab es einen ewigen Vorlauf und hat den Leuten gesagt, wow, und hier ist das Ding, hört's euch an und so weiter. Und dann ging das so seinen Gang. Heute ist das so, du hast einen Song, du sagst den Leuten auf Social Media, zeigst du ein Brötchen, da ist ein Hundewelpe drin und wenn die hängen bleiben, dann spielst du im Hintergrund noch deinen Song ein. Übrigens, ich mache auch Musik. So, also du brauchst eine Aufmerksamkeit von Leuten, weil die, es gibt so eine aktuelle Zahl auf Instagram zum Beispiel, könnt ihr ja mal missraten, wie lange Menschen sich ein Reel angucken auf Instagram. Was schätzt ihr? Was schätzt du?
Ich habe das irgendwann mal gelesen und auch, glaube ich, mal moderiert. Ich glaube, 3 Sekunden oder so? Ist
0,3 Sekunden.
Okay, dann wird schon weggewischt?
Dann wird schon weggewischt. 0,3 Sekunden. Deswegen seht ihr so viele Reels, wo am Anfang, das war ja gar kein Scherz, dieses Hotdog-Brötchen mit einem Hundewelpe drin ist. Oder Olli tritt vor die Kamera, du tust so, als würdest du dich gerade übergeben. Dann bleiben die Leute dran und dann sagst du, Leute, ich wollte euch was sagen. Ich habe neue Musik rausgebracht. Und das ist für jemanden, der Musik macht, weil er Musik machen möchte, finde ich, eine totale Katastrophe. Weil
du magst ja auch keine Hotdogs. Ja.
Auch das. Vor allem nicht, wenn Hundewelpen drin sind. Aber das Ding ist halt, du machst ja Musik, weil du möchtest, dass die Musik nach draußen geht und die Leute haben Freude an deiner Musik. Punkt. Also ja. Im besten Fall, die tanzen dazu, die singen mit, die finden den Track super, was auch immer. Aber du bist als Künstler, der Musik macht, eigentlich dazu verdammt, dir lustige Reels auszudenken, am besten 40 Stück, damit du irgendwie irgendwo auffällst in Social Media und die Leute dann hoffentlich im Nachgang irgendwann auf deine Musik aufmerksam werden. Und ich glaube, wenn du wie bei den Fantastischen Vier so lange dieses Geschäft machst, das geht ja nicht an denen vorbei. Das ist jetzt schon so, die haben, glaube ich, eine höhere Reichweite, weil sie im Zweifel euch als Fans haben. Das ist dann schon ein Unterschied. Aber über das Alter hinaus ist es dann auch einfach so, wie lange will man diesen Zirkus eigentlich mitmachen? Und ja. Das ist halt so, dass es verdirbt halt auch total viel. Und ich finde halt, der Wert der Musik geht so verloren. Die Musik hat ja einen Wert. Da hat sich eine Band hingesetzt und hat ein Gefühl in Musik gepackt und die Leute, wusch, nächstes, es ist nicht in meiner Coffee-to-go-Playlist, in meiner Yoga-Playlist ist es leider auch nicht drin. Ich finde, das ist so, und dann regen sich ganz viele, was ich auch verstehe, über hohe Ticketpreise auf oder irgendwie, mein Lieblingskünstler hat jetzt, Materia hat jetzt ein Jenga-Spiel und auf einem Jenga-Baustein, in einem Jenga-Baustein ist quasi ein Stick drin, da ist das Album drauf. Das muss er sich aber überlegen, damit es auffällt, dass er neue Musik gemacht hat. Ich meine, es ist Materia. Ihr kennt alle Materia und sagt, wow, ich feiere den und den Song. Er denkt sich aber so ein Puzzlespiel quasi aus, so ein Geduldsspiel. Und das verkauft er sozusagen für das Geld, was früher halt eine CD oder das Album gekostet hat, damit er überhaupt Geld verdienen kann.
Dann musst du es halt so machen wie viele dieser DJs. Du produzierst nur 20 Sekunden, packst es unter ein Reel oder unter ein TikTok drunter. Und wenn es dann funktioniert, dann fängst du erst an, den Song zu bauen. Das machen ja auch viele hier dieser...
Cyril heißt der doch aus Australien.
Cyril Australia, der macht ja nur ein Beat oder einen Hit. Das ist ja auch gut. Das ist die ganz einfache Nummer.
Aber das ist ja wie Lotto spielen. Also da brauchst du ja trotzdem eine Reichweite. Das ist heute, wenn du Künstler bist und du gehst heute zu einem Plattenlabel und sagst, hey, ich mach Musik. Wie viele Follower hast du denn? Das ist doch irre.
Aber so, das zurück ist aus dem ist ein Musikfachtalk, die ich haben schon gerade 2 Jahre auf Stopp gedrückt, müssen wir aufpassen.
Ich bin doch der Weltschmerz, Micha. Das ist doch ein gesellschaftliches Problem, Olli.
Nimm das doch mal mit. Nimm's doch mit zu WDR5. Du hast doch so eine Liste, wo du immer die Sachen mitnimmst. Müssen wir mal zum Thema machen.
Was ist denn das jetzt für eine Schärfe, die da reinkommt?
Du sitzt doch hier locker aus 2, 3 Weizenbier getrunken und. Und was ich noch spannend fand, was Thomas dir noch erzählt hat, wusste ich nicht, aber er ist weg aus der Eifel.
Nein.
Er ist weggezogen aus der Eifel. Von
er war doch auf so einem Kreativhof quasi.
Genau, der Mars, wie er es genannt hat, sein Landgut mitten in der Eifel, wo ich schon ein paar Mal vorbeigefahren bin. Also ich bin jetzt nicht so ein Nerd-Fan, der da klingelt, hallo Thomas. Aber ich kenne die Gegend, weil ich manchmal eine Umleitung, wenn eine Autobahn gesperrt ist, fahre ich über das Land da runter zur Mosel.
Klingt aber strange, ne?
Und keine Ahnung, wie es heißt, irgendwie Keim oder irgendwas da in der Eifel.
Gibt es bestimmt einen kostenlosen Parkplatz zum Wandern.
Ja. Definitiv. Auf jeden Fall wandern kannst du da. Du kannst auch überall parken, weil da ist kein anderer. Und er ist da weggezogen. Er lebt jetzt mit seiner Family in Hamburg.
Ach.
Krass, ne?
Letzte Woche haben wir schon über Hamburg gesprochen, Olli, siehst du?
So, jetzt wird ein Schuh draus. Hafenrundfahrt. Ja. Speicherstadt!
Ja, Grüße gehen raus nach Hamburg.
Grüße gehen raus an den Fahrer von der Barkasse Heidi mit der Speicherstadt-Rundfahrt. Und es war eine Familienentscheidung. Also er liebt das ja da in der Eifel, wo wirklich Fuchs und Hase, weil die sehen sich nicht, weil es so leer ist da. Er liebt ja diese Gegend. Ich finde es auch total geil. Ich gehe da total gerne wandern in der Eifel. Das ist einfach, die Eifel ist mega. Hashtag Eifel, Eifelliebe. Grüße gehen raus, keine Werbung. Aber die Family hat gesagt, du Thomas, wir wollen wieder eine Großstadt. Und er hat einfach gesagt, na gut, dann machen wir es halt so. Dann habe ich gefragt, hast du die Bude verkauft? Und er sagt, nee, das ist, dein Album ist auch noch da entstanden und er hat das noch. Und dann hat er scherzhaft gesagt, ich glaube, irgendeiner aus der Band hat gesagt, ich glaube, Michi Beck oder Smudo, behalt das Ding doch, da kann man irgendwann mal, wenn wir nicht mehr sind, ein Fanta-Museum reinbauen. In der Eifel quasi so. Das ein Fanta-Bier-Museum, ja, so ein Heimatmuseum. Ja. fand ich eine total schöne Geschichte. Das fand ich irgendwie cool, wie er damit so umgeht und er vermisst es schon, also aber irgendwie geht er das wohl mit und ist jetzt halt ja jemand in der Großstadt. Er war ja wirklich so, das habe ich ja, dachte immer, es ist immer so Tiefstapel und so anbiedernd menschelnd sein, dass viele Leute da teilweise ja vorbeigefahren sind, haben da ja wohl geklopft und haben gesagt, hallo, wir sind große Fans, können wir ein Foto machen. Und da hat auch erzählt, da hat es letztens auch geklingelt wieder auf seinem Bauernhof, wo er geklopft, da stand einfach jemand, das war ein alter Schulfreund von ihm. Herr Messin, beste Freunde.
Super.
Und dann sagte er, ach du, und das war wohl so üblich, und das ist jetzt halt in Hamburg, hat er halt jetzt eine Bude, wo du halt nicht, wo jetzt keiner hinkommt und mit dem Auto, mit dem Traktor hinfährt und sagt, hallo Thomas, und ja, aber er vermisst die Eifel schon, obwohl er das, glaube ich, dann mag, seiner Familie zuliebe dahingegangen zu sein, aber das ist jetzt der neue Stand. Da war ich überrascht, dass er diese schöne Flächen Erde verlassen hat.
Der Familie zuliebe. Was würdest du jetzt machen, wenn deine Frau sagt, lass uns doch in die Eifel ziehen? Auf so, da gibt's einen Hof, der steht leer. Olli, kommst du mit?
Würde ich sagen, ja klar, mach das doch. Ich komme auch mit. Ich helfe mit. Ich habe ein Kombi, ich kann ein paar Sachen reinladen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich nochmal aufs Land. Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden.
Ja, ich
das
auch.
Das fand ich schon cool. Ich würde auch nochmal aufs Land ziehen. Also ich kenne das, wenn man jeden Morgen ins Auto steigen muss, wenn man, keine Ahnung, wenn der letzte Bus, wo wir bei Fanta 4 sind, wenn der letzte Bus morgen um 7 fährt, weil es der einzige ist, der Schulbus.
Ja, würde man wieder machen. Ja, ich glaube, wenn man jung ist, möchte man weg. Dann gibt's ja diese Stadtflucht, die einen antreibt. Man möchte alles mal erlebt haben. Man möchte auch mal in der Großstadt gewesen sein und nicht nur durchgefahren. Aber ich finde auch, dass das irgendwann denkt man sich, ach du, so what? Hier komme ich an. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich bin einfach da und keiner stört mich. Ich glaube auch, dass...
Ja, Hauptsache du legst dir ein bisschen Glasfaser in den Kofferraum, weil sonst kannst du natürlich keinen Podcast aufnehmen. Ich klaue mir ja immer Kabel an so Baustellen von der Bahn. Dann gehe ich immer mit so einer Spitzhacke hin und klaue mir ein bisschen Kupferkabel, um das im Haus dann zu verteilen.
Möchtest du sagen, dass das ein Scherz war, bevor sich die Bahn meldet?
Ja. Entschuldigung, war natürlich ein Scherz. Das ist wirklich eine Sache, dass dieses Phänomen, das hatte ich diese Woche wieder, das gab es wieder in NRW, hatte ich in den Nachrichten, dass dieses, wenn Leute zu einer Bahnstrecke fahren und irgendwelche Kabel rausreißen und der ganze Bahnverkehr in NRW bricht zusammen. Ich verstehe das Geschäftsmodell nicht. Also das ist klar, das gibt mega Preise für
diese. Es geht um Kupfer, richtig?
Für die unter anderem, ja, Kupferkabel. Ja. Das ist schon was wert, wenn du das so in tonnenweise verkaufst. Aber diese Arbeit und die Gefahr, erwischt zu werden und dieses Gefühl, du legst ein halbes Land lahm, mir wäre das zu anstrengend als Geschäftsmodell einfach. Keine Ahnung.
Aber vielleicht steckt eine Wettmafia dahinter. Die wettet dann auf Verspätungen bei der Bahn auf der Strecke. Ja. Das heißt, die holen nur die Kabel. Das gibt 20 Euro, aber die Wettgewinne sind 20.000 Euro, weil du darauf gewettet hast, dass die Regionalbahn nicht pünktlich wäre.
Ja. Weißt du, wer Geburtstag hat? Ein großer deutscher Musiker. Nächsten Monat im Mai wird 80 Jahre alt.
Ist das der gleiche Podcast, in dem du gerade gesagt hast, wir reden zu viel über Musik und ich wollte es nur mal wissen. Also
Sonnenbrille.
Udo Lindenberg.
Nein. Udo Lindenberg wird 80 Jahre alt.
Oh, der hat eine Kunstausstellung so eine Galerie. Einen, der dieses ganze Kunstgeschäft von ihm macht. Der malt ja auch, der Udo Lindenberg.
Ja, der malt ja in Eierlikör quasi.
Genau. Während er da zeichnet... Ja. Und der ist jetzt irgendwo in NRW, stellt er die Bilder aus, weil ich glaube, da kommt hier der Galerist weg von Udo Lindenberg. Also wenn dich das interessiert und wenn du einen Hang hast zu Eierlikör, bitteschön. Ich glaube, du kannst da auch Bilder kaufen von Udo Lindenberg.
Okay.
Ja.
Und wie komme ich drauf? Ich hatte noch ein Interview mit Benjamin von Stuttgart-Barre.
Ui.
Der, einer der deutschen Schriftsteller, der hat ein Buch über Udo Lindenberg veröffentlicht, was lustigerweise heißt Udo Fröhliche. Das ist 10 Jahre alt, er hat es jetzt zum 80. nochmal neu rausgebracht. Und das fand ich ganz, ganz interessant, weil er mir was über Udo Lindenberg erzählt hat, was ich selbst, wir hatten ihn auch mal beide ja bei der Krone auch schon mal irgendwie, da war der ja auch schon mal da. Was ich nicht dachte, weil ich ihn gefragt habe, weil er ist mit ihm gut befreundet, weil er eben damals während Stuttgart-Barres, hat er auch eine schwere Drogenzeit gehabt und da hat Udo Lindenberg ihm wohl das Leben gerettet, weil er ihm gesagt hat, pass mal auf, jetzt gehen wir mal zum Arzt, du bist irgendwie total durch. Mhm. Und da habe ich mit ihm gesprochen, wie der denn so ist. Und weil ich immer mir vorstelle, wenn man mit Udo Lindenberg Gespräch führt, das ist dann so, nach 2 Sekunden weiß er nicht mehr, um was es ging und er macht nur... Und er hat beschrieben, wie das ist und er sagt, du kannst dir nicht vorstellen, was der für einen wachen Geist hat und was für gute Gespräche man mit ihm führen kann. Der kriegt alles mit. Man denkt immer, der ist dann so gerade durch die Sonnenbrille und den Hut und dieses schlaksige Rumlaufen, dass der irgendwie nicht mitkriegt, was im Raum passiert. Er sagt, der kriegt alles mit um ihn rum. Wenn da irgendjemand in der Ecke steht und der hat irgendwas, dann sagt er, hör mal, ich gehe mal zu dir hin. Hey. Und er hat das total gut beschrieben und er meint, diese Sonnenbrille ist gar nicht da, damit er so geschützt ist von der Außenwelt, sondern die Sonnenbrille trägt er, um die Außenwelt vor seinem intensiven Blick zu schützen. Denn wenn er mal die Brille abnimmt, hat er einen total krassen, intensiven Blick. Und deshalb trägt er die Sonnenbrille. Das fand ich ein ganz, eine ganz schöne Geschichte rund um ihn. Und das Buch hat er mir noch vollgekritzelt. Und was mir was so ein bisschen komisch war, weil wenn so ein Stuttgart Ware kommt, willst du ein bisschen cool sein, so als Moderator, ne? Und er war dann da und dann lief als zweiter Track dann Coco Jumbo von Mr. President. was ein cooler Song ist, weißt du, das passt ja auch. Ist ja ein 90er, so, den man so kennt. Aber ja. in der Konstellation, du hast so einen coolen Popstar-Schriftsteller da, wie Stuttgart Barre. Und dann kommt... Und er singt und er wippt noch mehr. Er sagt, scheiße, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf raus. Und ich habe das Buch dann da noch gehabt und hat er mir reingeschrieben, Coco Jumbo, danke, Olli, der Mann mit der LA-Kappe.
War er denn zu bremsen? Der redet doch immer so viel.
Ja, er musste eingebremst werden. Die Antworten, ich hatte mir, glaube ich, 20 Fragen aufgeschrieben. Ich konnte 2 stellen. Eine in der zweiten halben Stunde,
ja.
Weil er antwortet sehr ausschweifend. Obwohl ich ihm gesagt habe, du, ich will einfach mal wissen, wie war denn euer Aufeinandertreffen, als es dir so schlecht ging. Dann fing dann eine Geschichte an, irgendwo in der Schweiz mit dem Taxifahrer, dem Briefkasten und das war dann, die Uhr lief und meine Redakteurin draußen saß da, Hilfe, wir guckten uns nur an. Dann kam sie rein und sagte, also irgendwie haben wir so 4 Minuten gedacht, wir waren jetzt bei 8. Kriegen wir das irgendwie anders hin? Und macht die Tür wieder zu und dann sagt er so, das war jetzt mal ein Anschiss Deluxe, aber irgendwie gut. Es war ein Anschiss, aber irgendwie gut. Und dann wurde es besser. Und,
okay, muss ich mir aufschreiben. Ich habe am Mittwoch und am Freitag Neugier genügt. Wir haben ja 25 Minuten Zeit. Da kann ich ja 3 Fragen stellen.
Definitiv, ja.
25 Minuten für ein Gespräch.
Ja. Aber total
Benjamin.
Ein sehr krasser Typ einfach, weil der auch, der ist, was ich an ihm krass fand, ist, dass er sehr, sehr aufmerksam ist. Der kriegt alles mit. Es liefen Nachrichten. Er hört während der Nachrichten zu. Er sieht diese Poster, die für uns da hingen. Mhm. Aha, Olli Micha, aha. Aha, Sektor durchgestrichen, der Westen. Aha, okay, ihr wart im Sektor vorher. Ihr wart bei uns live. Ihr seid jetzt im Westen angekommen. Und dann hört er nebenbei Nachrichten. Ah, okay, jetzt hat der Fahrraddiebstelle zurückgegangen. Er ist ja verrückt.
Mhm. Und dann so, setzt er die Polizeimütze auf irgendwann. Und sagt so,
aha, Kommissar. Aber weißt du das? Ich glaube, auf den prasselt alles ein, der speichert alles ab. Und das ist, glaube ich, total krass, wenn du so bist. Also das kommt bei ihm, glaube ich, alles ungefiltert an. Ich fand ihn sehr, klar, irgendwie speziell, aber ein sehr, sehr cooler, angenehmer Typ, der übrigens der am gleichen Tag geboren ist wie ich, lustigerweise.
Aber anderes Jahr?
Nee, gleiches Jahr, gleicher Tag.
Alles gleich?
Wir haben alles gleich. Wir haben den gleichen Geburtstag wie...
Okay, nur, dass er alles mitbekommt.
Genau, wie Mozart zum Beispiel.
Ja, genau. Und du
ich höre nicht... Ich weiß, jetzt kommt es wieder.
Nein, du hast jetzt zweimal betont, dass sowohl Udo Lindenberg als auch Benjamin von Stuttgart-Barre echt fasziniert... Du bist fasziniert davon, dass die alles mitbekommen. Und stellt euch mal vor, Olli sitzt in der Mitte und hört Coco Jumbo. Das ist der Inbegriff, ja. Aber ich kenne dieses Gefühl auch mit diesem alles mitbekommen. Ich kenne das auch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich mag es nicht, dass Leute so ganz schnell zu so Begriffen greifen wie ADHS, dass man halt so hibbelig ist und dass man so 1000 Antennen hat. Aber ich kenne das auch irgendwie. Vielleicht schreibt er auch deswegen Bücher und ist so, wie er ist. Weil er halt einfach das alles aufsaugt und versucht, bäm. Leute, ich habe das in ein Buch gepackt, anders geht's nicht.
Ja, dann empfehlen wir euch natürlich nächste Woche Samstag, je nachdem wann ihr den Podcast hört, einfach jeden Samstag, unsere Show bei WDR 2, das ist unser nächstes Aufeinandertreffen.
Richtig. Diese Woche bist du nicht vormittags dran, ne?
Nee, diese Woche bin ich nicht vormittags dran. Diese Woche
dann könnt ihr ja Neugier genügt hören. Wie gesagt, Mittwoch und Freitag und dann bin ich vorbereitet für den Samstag. Du kannst da im Hintergrund schon mal am Samstag rumwerkeln.
Ja, hast du einen spannenden Gast? Weißt du schon irgendwie, ob jemand kommt? Kommt ein nach einem Zeitforscher, ein Uhreningenieur oder?
Ja, also ich werde auf jeden Fall Coco Jumbo einplanen, damit du dich wohlfühlst.
WDR 5, ja, Mr. President, Coco Jumbo, ein Hit aus dem Jahr.
Ach so, ob ich 92. einen Gast habe? Ich dachte, du wolltest wissen, ob wir am Samstag einen Gast haben. Nein, ich habe unter anderem verabredet mit Sarah Kuttner.
Oh, die Viva, Sarah Kuttner.
Na, wenn du jetzt sagst Viva, wie lange gibt es Viva nicht mehr?
Ja, Entschuldigung, da ging es ja los. Sarah Kuttner, genau. Moderatorin, Autorin auch.
Ja, hat ein Buch geschrieben Ende letztes Jahr über unter anderem ihre Mutter, die Love gescammt wurde. Das ist schon wieder ein Thema für einen kompletten Podcast, dass dich ein Mann oder eine Frau quasi verarscht die ganze Zeit. Das wäre jetzt so, als würde ich sagen, ich gebe mich jetzt als Michaela aus und sage dir, du, ich liebe dich, ich brauche aber gerade mal 500 Euro, kannst du mir die E-Mail schicken? So.
Ja, schicke ich dir im Moment.
Genau, und darüber schreibe ich dann ein Buch. Ja, also es ist schon eine ernste Sache, auch wenn wir jetzt hier giggeln. Und ich bin mal sehr gespannt, was sie dazu erzählen hat.
Definitiv, vor allem wenn es aus der eigenen Family ist, hast du, glaube ich, nochmal so einen anderen, ich will nicht sagen, Zugang dazu, aber es ist schon...
Sie hat nach dem Tod ihrer Mutter, hat sie natürlich auch die Unterlagen ihrer Mutter gefunden und da wurde dann quasi das Ganze angeblich offengelegt, was sie auch noch gar nicht wusste und ist aus allen Wolken gefallen. Und das steht wohl alles in ihrem Buch drin und ich finde, das ist ultra spannend. Mal gucken, was da kommt.
Bin ich sehr gespannt. Das ist dann das Top-Thema nächste Woche, deine Begegnung
Diese Woche.
Ja, aber es im Podcast nächste Woche. Im Podcast nächste Woche ist das unser Top-Thema. Gut.
Das ist immer schwer, dir zu folgen, weil ich kriege ja wirklich alles mit.
Wie die Begegnung war, definitiv. So, dann sage ich mal Udo Fröhliche. mein Neokortex ist leer gequatscht. Wir freuen uns über Feedback. Lasst ein Like da, auch gerne einen Kommentar mit dem Herzchen oder auch mit einem Kleeblatt. Immer gerne genommen.
Ah, oh, es hat geklingelt. Hast du die Glocke erwähnt?
Ich habe die Glocke erwähnt. Oh, ich muss zur Tür. Es hat geklingelt.
Ja. Okay, dann freuen wir uns, dass er raus ist und dass ihr drin seid und nächste Woche wieder dabei. Hashtag Olli Micha. Danke, dass ihr zugehört habt. Olli?
Ist vorbei?
Ja.
Hashtag Olli Micha. Euer Podcast. Zusammen schaffen wir die 100.000.